dieser Einfluss, dass die Hormone haben über die weibliche Körper, finde ich einfach so unglaublich spannend. Es war für mich vorher so wie ein etwas da ein bisschen hippie-dippie war. Ich habe es nicht so ernst genommen. Aber wenn man sieht, dass man es wirklich messen kann, die Einflüsse, dass es hat auf unser Herz, auf unsere Temperatur, auf alles, was wir machen, dann fängt man an, es viel ernster zu nehmen.
Grüß dich und herzlich willkommen bei den GesundheitsrebellInnen. Du hörst den Innovationspodcast des Kurvenkratzer Magazins. Mein Name ist Florian Lems, ich bin Chefredakteur und Kommunikationsberater. Wenn du mehr über diesen Podcast wissen willst, hör dir doch zuerst unsere erste Folge an. Darin erkläre ich, warum ich diesen Podcast mache. Heute geht es um innovative Gesundheitslösungen speziell für Frauen. FemTech steht für Female Health Technology. Diese weibliche Gesundheitstechnologie gewinnt seit einigen Jahren immer mehr an Bedeutung. Und das ist auch gut so. Die Femtech-Branche schafft technische Lösungen für eine Patientinnengruppe, deren spezifischen Bedürfnisse lange Zeit systematisch ausgeblendet wurden. Dabei werden Forschungslücken aufgezeigt und Frauen gestärkt, indem spezifische Lösungen für ihre Gesundheitsthemen entwickelt werden. Etwa zu Themen wie Fruchtbarkeit, Menstruation, Schwangerschaft, psychische Gesundheit und Menopause, sowie Krankheiten, von denen Frauen überproportional betroffen sind, wie etwa Osteoporose oder auch bestimmte Krebsarten. FemTech ist längst kein Startup-Phänomen mehr. Doch wie sieht die Zukunft dieser Gesundheitssparte aus? Welche Entwicklungen kommen in Sachen Frauengesundheit auf uns zu? Das weiß niemand besser als mein heutiger Gast. Lisa Falco arbeitet seit 20 Jahren an der Schnittstelle zwischen Medizin und Technik, hat sich damit beschäftigt, wie Daten dabei helfen, den menschlichen und insbesondere den weiblichen Körper besser zu verstehen, und sie war Direktorin für Data Science bei einem Schweizer Femtech-Startup. Das ist aber noch nicht alles. Lisa ist auch Autorin eines erfolgreichen Buches über die weibliche Biologie. Lisa, danke, dass du heute mein Gast bist.
Danke, Florian. Ich bin froh, hier zu sein.
Lisa, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich in der Femtech-Branche gelandet?
Ja, wie du erzählt hast, ich habe ja lange in die Schnittstelle zwischen Gesundheit und Daten gearbeitet. Und dann habe ich die Founders, die Gründer von der Femtech-Firma Ava Women getroffen, ganz am Anfang, bevor es wirklich eine Firma gab. Und sie haben mir erzählt über seine Vision, eine Wearable zu bauen, die besser die weibliche Zyklus verstehen konnte, so dass man durch die Daten, die man sammelt, also von Herzfrequenz, von Temperatur, von Atmungsfrequenz, also diese Daten benutzen konnte, um zu schauen, wann man in seinem Zyklus die höchste Fruchtbarkeit hat. Und am Anfang habe ich gar nicht an diese Idee geglaubt. Ich habe gedacht, nein, das geht ja doch gar nicht, so etwas zu bauen. Aber dann habe ich angefangen zu lesen und viel besser verstanden, wie eigentlich die Hormone unser ganzer Körper beeinflusst und wie stark dieser Einfluss ist. Und dann war es für mich sehr natürlich, dass man es auch messen konnte. Und das haben wir dann auch geprüft und wir haben Algorithmen gebaut, um das genau das zu machen. Und es hat großartig funktioniert. Und dieser Einfluss, dass die Hormone haben über die weibliche Körper, finde ich einfach so unglaublich spannend. Es war für mich vorher so wie ein etwas da ein bisschen hippie-dippie war. Ich habe es nicht so ernst genommen. Aber wenn man sieht, dass man es wirklich messen kann, die Einflüsse, dass es hat, also auf unser Herz, auf unsere Temperatur, auf alles, was wir machen, dann fängt man an, es viel ernster zu nehmen. Und nachher habe ich ja viel auch studiert, die Einflüsse auf unser Gehirn, auf unseren Metabolismus, über alles. Es hat sogar Einfluss auf unsere Augen, auf unsere Stimme, fast alles, was wir im Körper haben. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden.
Mhm. Jetzt bist du ja in Schweden aufgewachsen. Wie hat es dich in die Schweiz verschlagen?
Das war nur wegen dem Skifahren. Es also war für mein PhD, aber die Gründe dafür, wieso ich in die Schweiz gegangen bin und nicht in Schweden geblieben war, weil ich wollte so gerne Skifahren. Und ich habe mir überlegt, ob ich so Skibaum sein sollte. Aber ich habe mich damals ein bisschen alt gefunden mit 25. So viel zu alt, um Skibaumen. Finde ich nicht mehr, dass 25 alt ist. Aber dafür habe ich diese Arbeit gefunden bei der EPFL. Das ist die Technische Universität in Lausanne. Und das ist ganz nahe zu den Alpen. So, dann habe ich dort gearbeitet und war sehr, sehr viel Skifahren.
Super spannend. Aber kehren wir zurück zum Thema. Ja. Ich bitte ja meine Gäste, immer einen persönlichen Gegenstand mitzubringen. Ein Gegenstand, der etwas über die Person, also über dich oder über das Thema des Podcasts, nämlich Innovation im Gesundheitswesen, aussagt. Was hast du uns mitgebracht?
Also ich habe es ist etwas ganz, ganz Einfaches. Es ist eine Seifen gespendet. Das ist die Palpa, heißt es. Es ist die Form eines Brustes. Und es ist keine Technologie eigentlich, aber es ist ein Gegenstand, der dich erinnert, dass du soll immer deine Brust kontrollieren, jeden Monat, so dass für mögliche Tumoren. Und ich finde es ein spannendes Objekt, weil es ist so etwas Einfaches. Und es hat die Form einer Brust und es ist weich wie eine Brust. Und drin gibt es wie eine kleine ein kleiner Knote. Mhm. Und du kannst selber probieren, dann mit den Seifen drin, das zu spüren, ob die Knote da ist. Mhm. Und das ist nur, um diese Gewohnheit zu schaffen, sich immer wieder zu kontrollieren.
Mhm. Voll spannend. Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Ich würde gerne kurz anfangen mit einer kurzen Begriffsdefinition. Wie würdest du denn Femtech unseren Hörerinnen beschreiben? Was ist das genau?
Also es ist Technologien, die wirklich von die Gesundheitsbedürfnisse von Frauen eingerichtet sind. Es kann etwas sehr Einfaches sein, aber oft redet wir über eine App, die sich auf Prävention oder Information gerichtet. Aber es kann auch Laborteste sein oder neue Weise Hormone oder andere Biomarkers zu messen. Es ist eine sehr, sehr breite Definition. Alles, was sich an Frauen errichtet, besonders und wirklich besonders auf die Frauen schauen. Es gibt auch ein bisschen eine Kontroverse, ob es überhaupt eine Term sein sollte, weil eigentlich Frauen sind 50% von der Population und es ist halt Gesundheit. Es ist halt Gesundheit von eine Hälfte von der Population. Aber es ist ein Begriff, der gekommen ist, um ein Momentum zu schaffen, um wirklich zu zeigen, das ist ein wichtiges Thema. Wir brauchen Investorengeld drin. Und so ein bisschen alles unter einen Hut zu bringen, weil es immer noch ziemlich neu ist. In Zukunft, glaube ich, dann hoffen wir alles, dass es nicht so wie ein Nicht-Thema mehr gesehen ist und dass wir vielleicht nicht mehr die Term Femtech brauchen, weil es einfach Gesundheitstechnologien.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ist es noch ein Nischenthema oder kommt es schon im Mainstream an?
Also es fängt an, mehr und mehr Mainstream zu werden. Und es sollte auch Mainstream sein. Es ist ja überhaupt keine Nische. Aber die Gründer von AVA zum Beispiel, die Firma ist gegründet in 2015. Dann haben wirklich die Investoren gesagt, wieso wollen sie so an ein Nischthema gehen? Und die Gründer waren immer schockiert, dass das wirklich ja, so gefragt ist, weil es ist 50% der Population. Wir reden über, das ist keine Nische. Aber ja, es braucht immer noch ein bisschen Zeit, aber wir sehen, es entwickelt sich sehr schnell, auch weil Frauen mehr präsent sind in Gesellschaft, in die Wirtschaft, in die Forschung. Sie sind mehr Ärztinnen als vorher und dadurch, also in 20 Jahren ist es keine Nicht-Thema mehr, das ist sicher. Mhm, und genau wie lange es dauert, ja, das bleibt zu sehen.
Kannst du vielleicht ein paar Beispiele und aktuelle Entwicklungen im Bereich der Frauengesundheit und Femtech nennen? Also was gibt es da für Lösungen?
Ja, also zwei, natürlich, was ich selber gemacht habe, war dieser Wearable, das habe ich schon erwähnt. Aber sonst, was ich spannend finde, sind diese Tests, die Frauen erlauben, selber zu Hause Messungen zu machen. Zum Beispiel, sie können seine Menstruationsblut sammeln und reinschicken zu einem Labor, um zu messen verschiedene Biomarkers im Blut. Das ist eine deutsche Firma, das heißt The Blood zum Beispiel. Es gibt viele interessante Sachen, die man von Menstruationsblut lernen kann. Die gewöhnlichen Biomarkers, aber man kann auch mehr über die vaginale Mikrobiom davon lernen. Dann gibt es auch andere Lösungen. Es gibt auch eine deutsche Firma in Berlin, die heißt inne.io. Sie messen kontinuierlich, also jeden Tag kannst du dann deine Progesteronspiegel messen, um besser zu verstehen, hast du deinen Eisprung gehabt? Geht es wirklich hoch wie geplant? Weil das ist etwas, das sehr wichtig ist für nicht nur für die Fruchtbarkeit, aber auch für die allgemeine Gesundheit. Weil hast du Progesteron, dann hast du deinen Eisprung und dann sind deine Hormone in Balance. Und das hat sehr große Auswirkungen von deiner ganzen Gesundheit, weil es schützt das Herz, es schützt das Gehirn, es schützt deine Knochen. Und deswegen ist es sehr wichtig, zu wissen, ob man wirklich einen Eisprung hat. Dann gibt es auch mehr und mehr Lösungen für die Menopause, also die Wechseljahre. Das ist eine Periode, die ziemlich schwierig ist für viele Frauen. Und da gibt es, also viele von den Lösungen ist nicht wirklich, um so tödliche Krankheiten zu vermeiden, zum Beispiel wie Brustkrebs und Cervical Cancer. Da gibt es schon viele Lösungen und es bekommt viel Aufmerksamkeit. Jetzt redet man mehr über, dass Frauen, sie leben zwar länger als Männer, aber sie leben sehr, sehr lange mit schlechter Gesundheit. Es gibt Untersuchungen in die Europäische Union, die zeigen, dass Frauen 19 Jahre lang mit schlechter Gesundheit leben. Und viele von diesen Jahren sind dann während seiner Arbeitszeit. Und das hat eine große Auswirkung auf die Gesellschaft und das sehr hohe Kosten. Und besonders Menopause ist dort ein großer Teil davon, wo die Gesellschaft wirklich hat viel zu gewinnen, dass Frauen sich einfach wohler fühlen in dieser Periode.
Okay. Nun ist dieser Podcast ja ein Innovationspodcast. Deshalb ist meine nächste Frage, also welche Neuerungen und Entwicklungen beobachtest du in diesem Bereich? Also was kommt da auf uns zu, um eben diese Problematik auch, die du gerade beschrieben hast, zu lösen?
Also was wir heute schon sehen, und wir fangen an, wie es was wir heute haben, das gibt es eigentlich viel, um Information zu den Frauen zu bringen. Und dass sie nicht unbedingt, also vorher war die meisten Informationen und die Wissen, das war wirklich ein Privilegium von den Ärzten. Und jetzt durch Technologie und Apps bringt man jetzt genau die richtige Information direkt zu den Frauen, gerade an den richtigen Moment. Und zusammen mit diesen verschiedenen Labortests zum Beispiel kann man viel mehr über seine eigene Gesundheit verstehen. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich diese Verständnis zu schaffen für die eigene Körper durch Information und Technologie, ist, was wir heute sehen.
Mhm. Und wie wird es weitergehen? Also Blick nach vorne?
Ja, so also Blick nach vorne ist ja wirklich alle diese Daten, die wir jetzt sammeln, das kann man dann benutzen, um Vorhersagen zu machen. Zum Beispiel durch die Einsetzung von künstlicher Intelligenz. Und dann die Hoffnung ist, dass wenn man Vorhersagen machen kann, kann man eine ganz personalisierte Prävention machen, dass man versteht, gerade ich habe ein Risiko von dieser besonderen Sache und deswegen muss ich auf das achten. Und das ist, was ich machen kann. Statt heute geht Prävention sehr breit und man muss ein bisschen auf alles achten, es ist nicht so personalisiert. Aber durch die Daten, die wir heute sammeln, durch diese Femtech-Lösungen, wir können wirklich diese Daten benutzen, um dann persönliche und persönliche Vorhersagen machen. Also in Zukunft, die Idee ist nicht nur Krankheiten zu heilen. Es geht ja um die Krankheiten zu vermeiden, dass wir viel länger Zeit leben können in guter Gesundheit und dass wir nicht krank werden.
Gerade im deutschsprachigen Raum ist es ja oft so, dass da auch eine gewisse Skepsis beim Datensammeln herrscht und aus Datenschutzgründen da eher etwas vorsichtig und konservativ damit umgegangen wird. Wie siehst du das? Also ist das ein Hindernis?
Es gibt technische Lösungen, um wirklich immer die Privatsphäre zu schützen. Und viele von den Firmen, die heute Daten sammeln, sie achten sehr, sehr stark darauf, die private Daten zu schützen. Man kann das auch ganz separieren. Es gibt also technische Lösungen, die Gesundheitsdaten separieren von die persönlich identifizierbaren Daten. Und wir haben auch diese Datenschutzgesetze, die sind sehr stark. Und ja, besonders in Deutschland ist der eine sehr große Treiber von diesen Fragen. Und die sind extrem wichtig, weil man weiß ja nicht, wie die benutzen sein konnte in Zukunft. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man einen Anbieter wählt, der wirklich explizit sagt, wie sie die Daten benutzen. Viele Frauen wählen selber, seine Daten zur Forschung zu geben. Aber die Daten sind dann anonymisiert, vor dass sie in die Forschung geht. Und das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Kann ich wirklich Frauen beruhigen, dass sie wird wirklich innerhalb von Europa mindestens, kann man wirklich Vertrauen haben, dass es nicht ausgenutzt werden.
In unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, dass wichtige Aspekte von Femtech die Ermächtigung von Frauen, also Empowerment und die Demokratisierung sind. Mhm. Kannst du das für unsere Zuhörerinnen erklären?
Ja, es kommt ein bisschen zurück, diese Information und diese Verständnisse zu bringen außerhalb von nur die Ärzte und Ärztinnen, dass es wirklich direkt zu die Frauen gehen. Und dann, ich weiß, hier fokussieren wir uns auch sehr auf Europa natürlich, das ist die Grundbad. Aber die großen Experten in Gesundheit sind schon hier in Europa, sie sind in Deutschland und man kann Zugang zu sie haben. Aber es gibt ja viele andere Orte, wo du nicht diesen Zugang hast. Und da kann künstliche Intelligenz wirklich eine große Rolle spielen, dass man besser Diagnosen stellen kann, also man kann die Diagnosen stellen mit der gleichen Präzision als eine Experte kann man dann in Zukunft durch KI stellen. Das ist schon möglich. Wir haben ja auch in Europa ein großes Problem, dass das Gesundheitswesen immer teurer und teurer wird. Und wenn man das automatisieren kann, besser durch KI und es günstiger machen, durch dass man mehr und mehr automatisiert, dann hat man auch einen größeren Zugang. Und das ist auch eine Demokratisierung hier. Aber auch dann in andere Länder, Low-Cost-Länder, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Und es gab auch Modalitäten, zum Beispiel Ultraschall. Ultraschall kennen wir hier in Europa. Es ist ein ziemlich großes Gerät. Das siehst du bei deiner Ärztin, Frauenärztin oft. Aber jetzt gibt es diese sehr günstigen Ultraschallgeräte, die man nur an einem Handy einstecken kann und Bilder davon machen. Und das ist eine sehr positive Entwicklung, dass man sehr viel davon lernen kann. Aber es braucht Expertinnen, um die Bilder zu verstehen. Und auch da kann KI eine sehr große Rolle spielen, indem dass sie analysieren die Bilder automatisch und kann zum Beispiel erkennen, ob eine Knote eine bösartigen Tumor ist oder ob es nur eine Knote ist. So da gibt es sehr viele Möglichkeiten in Zukunft.
Das klingt ein bisschen, als würde KI künftig Ärzte und Ärztinnen ersetzen. Glaubst du das?
nein, gar nicht. Ich glaube, die World Health Organization, sie vorhersagen, dass weltweit wird es uns fehlen 10 Millionen Gesundheitsfachleute. Personal. Es gibt einfach nicht genug Leute. Und das ist, was wir decken müssen mit DKI. Also Menschen müssen wir immer behalten. Wir wollen das, wir brauchen das. Und es wird immer Situationen geben, wo KI nicht die richtige Lösung ist. Und es ist wichtig auch, dass man KI-Lösungen entwickelt, die eine Unterstützung für die Ärzte sind. In diesem Bereich sagen wir immer, eine KI wird nie einen Arzt oder eine Ärztin austauschen, aber ein Arzt oder Ärztin, die eine KI benutzt, wird eine ersetzen, die keine KI benutzt. Es geht wirklich um die Arbeit von den Ärztinnen zu erleichtern, so dass sie mehr Patienten haben können, weniger Administration, dass sie nicht auf unnötige Sachen fokussieren.
Lisa, beamen wir uns 10 Jahre in die Zukunft. Wie soll das Gesundheitssystem da für Frauen aussehen und inwiefern ist die Welt dann eine bessere?
Also ich glaube, wir machen wirklich immer Schritte in die gleiche, in die gute Richtung. Genau wie weit wir sind in 10 Jahren, ist schwierig zu sagen. Aber es kommt ja Veränderungen. Es kommt auch, indem dass die neue examinierte Ärzte und Ärztinnen besser informiert sind. Wir haben diese Lösungen. Frauen wird viel mehr in Kontrolle sein über seine Gesundheit. Sie lassen sich nicht mehr überreden. Sie nehmen seine eigenen Schmerzen wahr, weil sie können zeigen, dass, also durch Technologie vielleicht oder einfach durch ein besseres Wissen, wissen sie, dass was sie spüren, ist etwas Ernsthaftes. Und sie finden selber, dass sie verdienen, ernst genommen zu werden. Und ich glaube, das ist wirklich die große Schritt vorwärts. Dass wir nicht mehr uns sagen lassen, ah, das ist ja doch natürlich, dass es dir weh tut oder Schmerzen ist ein Teil von das Frauenleben. Das werden wir in 10 Jahren nicht mehr akzeptieren.
Wollen wir es hoffen. Lisa, vielen, vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast.
Danke dir.
Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ein großes Danke an dich für das Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch mit Lisa hat dir gefallen. Ich habe wieder einiges dazugelernt und nehme ein paar interessante Gedanken mit. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. So verpasst du keine Episode und keine Innovation, die unser Gesundheitswesen verbessern wird. Zum Schluss noch ein paar Worte über diesen Podcast. Warum mache ich ihn überhaupt? Ich habe als Journalist und während meiner Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen viel Zeit in Krisengebieten verbracht. Dort habe ich darüber berichtet, wie Menschen trotz Krieg, Unterversorgung oder Naturkatastrophen medizinisch versorgt werden können. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn es wirklich wichtig ist, werden häufig auch mit den einfachsten Mitteln und viel Erfindergeist Lösungen gefunden. Was können wir daraus lernen? Können wir mit demselben Spirit auch unser Gesundheitswesen fit für die Zukunft machen? Darum geht es in diesem Podcast. GesundheitsrebellInnen wird produziert vom Kurvenkratzer Magazin mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftsagentur Wien. Ein großes Danke an Alexander Rauscher, der die Postproduktion macht. Und an Lena Kalinka für das Cover Artwork. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bleibt gesund.